Wir haben dann Fortsetzung machen in dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 5. Wir hatten gestern Abend den Anfang dieses Kapitels vor uns, wo es um die Heilung eines Mannes ging, wohl eines Gelähmten. Und diese Heilung, das dritte zeichenhafte Wunder, hat dann zu einer Auseinandersetzung geführt mit den Juden, besonders auch später mit den geistlichen Führern. Und zwar nicht so sehr, weil hier ein Mensch gesund gemacht worden ist. Um die Frage ging es später überhaupt nicht mehr, sondern weil er am Sabbat gesund gemacht worden war. Wir haben uns schon gestern kurz damit beschäftigt, weil der Herr diesem Manne den Auftrag gegeben hatte, er sollte sein Bett nehmen und wandeln. Nun, der Mann war auch tatsächlich so gehorsam und hat das getan. Und das löste dann bei den Juden doch besonderen Widerstand aus, weil sie in dieser Handlungsweise ein Übertreten des göttlichen Gebotes gesehen haben. Wir wollen heute Morgen nun weiterlesen, und zwar von Vers 14 des Zusammenhangs wegen. Da heißt es dann, danach findet Jesus ihn, diesen Geheilten, im Tempel. Und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf dass ihr euch wundert. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, welches er von mir zeugt. Zunächst einmal soweit Gottes Wort. Nun, wir hörten schon, hier geht es nun um die Frage, gab es ein Recht, am Sabbat auch solche Tätigkeiten auszuüben, wie sie dieser Geheilte nun getan hat, indem er sein Bett nahm und damit gewandelt ist. Darin sahen die Juden damals ein Übertreten des Gebotes. Wir haben uns gestern schon kurz daran erinnert, dass die Juden zu den bereits bestehenden Geboten Gottes auch noch sehr viele Gebote hinzugefügt hatten. Und wenn wir die Worte des Herrn Jesus einmal hinzunehmen, dann sagt er an einer Stelle, dass sie durch dieses Hinzufügen praktisch Gottes Gebote unwirksam gemacht haben. Nun, wir erleben heute auch so etwas Ähnliches in der Christenheit. Auch da gibt es Bewegungen, die fügen so viel hinzu, dass sie am Ende damit die Aussagen Gottes unwirksam machen. Das haben damals auch schon die Juden getan. Wir haben tatsächlich auch aus dem Sabbat etwas gemacht, was nie ursprünglicher Gedanke Gottes gewesen ist. Es war und sollte ein Ruhetag sein. Denn dieser Sabbat war einmal ein Erinnern an den siebten Tag bei der Schöpfung oder in der Schöpfung. Gott heiligte den siebten Tag und er ruhte am siebten Tag. Wir werden allerdings hier in Vers 17 darauf aufmerksam gemacht, dass diese ursprüngliche göttliche Ruhe doch irgendwie gestört worden ist, denn hier wird nicht mehr von der Ruhe Gottes geredet, sondern hier sagt der Herr, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Wir wissen auch, warum die Ruhe Gottes unterbrochen wurde oder gestört wurde, und zwar durch die Sünde. Denn durch die Sünde kam der Tod in die Welt, und wir wissen, dass Gott angesichts dieser Entwicklung nun nicht mehr ruhen konnte, sondern dass es jetzt sein Ziel war, Menschen, die durch die Sünde in diese Schwierigkeiten und Probleme gekommen waren, aus dieser schweren Situation zu erlösen und zu befreien. Das wäre wohl die einfachste Erklärung, warum Gott augenblicklich oder seit dem Sündenfall nicht mehr ruhen kann. Gott wirkt. Aber hier sagt der Jesus, der Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Das heißt, wir müssen jetzt etwas tun, ich sage es mal mit menschlichen Worten, sonst seid ihr alle verloren. Also der Ruhetag war jetzt nicht nur ein Erinnern an die Vergangenheit, sondern wenn wir die Bestimmungen im Mosaischen Gesetz einmal aufmerksam lesen, dann weist der Sabbat auch auf die zukünftige Ruhe hin, auf das wirklich zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes. Diesen Gedanken finden wir übrigens auch im Hebräerbrief. Ich denke, wir kennen alle die schöne Stelle, wo der Schreiber dieses Briefes sagt, also ist noch eine Ruhe vorhanden. Er beweist das auch, indem er sagt, wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, dann hätte Gott nicht von einer anderen Ruhe gesprochen. Wir wissen, das war eine Beweisführung, besonders für die Juden damals, denn sie waren zum Teil der Meinung, als Israel in das Land Kanaan geführt wurde, da wurden sie in die Ruhe geführt. Natürlich war es eine gewisse Ruhe, zweifellos. Das finden wir sehr schön auch im Richterbuch. Da heißt es dann, und Gott gab dem Volke eine gewisse Ruhe und das Volk hatte Ruhe. So und so viele Jahre, es wird dann aufgezählt, wie viele Jahre sie Ruhe hatten. Aber das war nur eine äußere Ruhe. Sie hatten dann vielleicht 40 Jahre keinen Krieg, aber das war noch nicht die wahre Ruhe. Darum sagt der Schreiber, wenn Josua sie wirklich zur wahren Ruhe geführt hätte, dann hätte nicht Gottes Wort später noch von einer zukünftigen Ruhe geredet. Und das war sogar David. Also David, der viel später gelebt hat, der sprach, dass noch eine Ruhe aufbewahrt ist für das Volk Gottes, dass die Ruhe noch kommt. Und auch als der Jesus auf dieser Erde war, war die Ruhe noch zukünftig. Der Sabbat war also letztlich auch schon ein Sinnbild der zukünftigen Ruhe. Es ist übrigens auch bezeichnend, dass die Sabbatanordnung im dritten Buch Mose in Verbindung steht mit den sogenannten Festen Gottes. Also auch hier ist es ein Bestandteil der zukünftigen Entwicklung oder der Heilsgeschichte. Gott möchte einmal zur Ruhe kommen. Und die Grundlage dieser zukünftigen Ruhe ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Und wir werden an dieser zukünftigen Ruhe Gottes Anteil haben. Das ist eigentlich die tiefere Bedeutung des Sabbats gewesen. Aber die Juden haben das in dem Sinne dann doch etwas falsch gedeutet. Und ihnen ging es nur darum, nun dem Buchstaben gerecht zu werden, dass am Sabbat auf keinen Fall die geringste Tätigkeit getan wurde. Darin sahen sie die eigentliche Bedeutung dieser Anordnung. Wir haben uns schon gestern an einige Stellen erinnert, auf die der Jesus hinwies, dass er Herr des Sabbats ist. Er hat ja den Sabbat eingeführt, er ist auch der Herr des Sabbats. Das ist ja sehr interessant. Der Herr hat alle Gebote gewissenhaft sehr genau beachtet, aber am Sabbat hat er auch Menschen geheilt, zum Ärger der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und er bezeugte dann, der Herr ist Herr des Sabbats. Also er verfügte über den Sabbat. Er macht das auch an anderer Stelle sehr, sehr deutlich, dass der Sabbat um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbats willen geschaffen worden ist. Aber die Juden haben das damals gar nicht so verstanden. Sie sahen hier ein Übertreten des Gebotes und dadurch entwickelte sich ein ganz starker Hass dem Herrn gegenüber. Und das haben wir ja hier gelesen. Da heißt es, und darum verfolgten die Juden Jesum und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und diese Aussage des Herrn führte dann zu einer Steigerung des Hasses, weil sie jetzt einen neuen Grund gefunden hatten, um den Herrn zu verurteilen. Nicht nur Übertretung des Sabbats, sondern jetzt eine ganz furchtbare Sünde nach ihrer Beurteilung natürlich, indem er sich Gott gleich machte. Das ist hier die entscheidende Aussage. Nun, er machte sich nicht Gott gleich, er war Gott gleich, weil er Gott war. Wir wissen das heute und wir sind dankbar, dass wir diese Erkenntnis haben durften. Aber für die Juden damals, besonders die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die geistlichen Führer, war das etwas Ungeheuerliches. Man muss sich einmal versuchen, da so etwas in die damalige Situation hineinzudenken. Die waren belehrt, unterwiesen vom Gesetz her, von den Offenbarungen des Alten Testamentes her, wo es wiederholt heißt, Gott ist ein einiger Gott. Und von daher war in ihnen die Vorstellung, Gott ist nur einer. Und sie legten das dann so aus, indem sie sagten, er kann folglich auch nur eine Person sein. Den Gedanken Vater, Sohn, zwei Personen unmöglich. Das haben sie sofort erkannt. Als der Jesus hier sagte, mein Vater, er bezog das auf Gott. Und ich wirke, also damit stellte er sich dann auf die gleiche Ebene mit Gott, dem Vater. Und darin sahen sie eine furchtbare Gotteslästerung. Und das hat tatsächlich dann auch letztlich zur Verurteilung des Herrn geführt. Er wurde deshalb verworfen und verurteilt, weil er Gottes Sohn war. Aufgrund dieses Zeugnisses drängte man und bestand darauf, dass er des Todes schuldig ist. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Wir wissen ja um die Verhandlung, ich denke, sie ist uns sehr geläufig, wo man krampfhaft versucht hat, nun einen Anklagepunkt zu finden. Man konnte ihn nicht finden. Die Zeugen, die man geladen hatte, widersprachen sich alle. Man musste zwei Zeugen haben, anders ging es nicht, um ein Urteil zu sprechen. Dann ergriff später der Hohepriester dann das Wort. Man hat fast den Eindruck, als ob die verantwortlichen Leute gemerkt haben, wenn das so weitergeht, dann verlieren wir die Übersicht, dann haben wir keinen Anklagepunkt mehr. Und dann beschwor er den Herrn, ob er sich dazu bekennt, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes, der Sohn des Höchsten. Und als der Jesus das bestätigt, da sagte er, was bedürfen wir überhaupt weiterer Zeugen? Mit anderen Worten, das ist so klar. Da können wir sofort, ohne längere Verhandlung, das Urteil sprechen, nur vollziehen konnten sie es nicht. Da mussten sie allerdings die Römer in Anspruch nehmen und sie drängten dann den Pilatus, dass er das tat. Also hier haben wir jetzt das Zeugnis der Gottheit, besonders in den nachfolgenden Versen. Es ist sehr belehrend und auch sehr beachtenswert, dass wir im Johannesevangelium, wenn ein Wunder geschieht, besonders ab jetzt, immer dann eine besondere, tiefe, göttliche Offenbarung folgt. Also das Wunder war dann irgendwie der Anlass, dass es Fragen gab, dass es Auseinandersetzungen gegeben hat. Und das führte dann wiederum dazu, dass der Herr diese Gelegenheit wahrgenommen hat, um jetzt über seinen Dienst, seine Tätigkeit oder über seine Person zu reden. Und hier haben wir in Kapitel 5 das übereinstimmende Zeugnis, das zwischen dem Vater und dem Sohn besteht. Dabei müssen wir aber auch immer wieder etwas beachten. Der hier spricht, ist zwar der Sohn, aber es ist der Mensch gewordene Sohn. Ich denke, dass der ewige Sohn Gottes in absoluter Übereinstimmung mit dem Sohn, mit dem Vater stand, das bedarf keiner großen Erklärung. Aber der Jesus will sagen, auch hier, ich, der Sohn des Menschen, der ich Mensch geworden bin, jetzt stehe in absoluter Übereinstimmung mit dem Vater. Und zwar in allen Bereichen. Das ist von besonderer Schönheit. Mein Vater wirkt, und die Juden sagt, suchten ihn noch mehr zu töten. Erstens, weil er den Sabbat nach ihrer Meinung nicht beachtet hatte. Und weil er Gott seinen eigenen Vater nannte und sich damit Gott gleich machte. Also die Juden haben das sofort erkannt. Er bezeugt hier seine Gottheit. Nur nach dem Gesetz gab es tatsächlich Gesetze, wenn jemand Gott verunehrte, Gott lästerte, dann stand auf diesem Vergehen die Todesstrafe. Und sie sahen hier in diesem Zeugnis tatsächlich eine Gotteslästerung, weil sie, wie wir eben sagten, einfach der Überzeugung waren, das ist unmöglich, dass Gott aus zwei oder sogar drei Personen bestehen kann. Wir haben aber dann ein sehr schönes Zeugnis des Herrn von Vers 19 an, und zwar von 19 bis 26 oder 25, und man könnte diesen Abschnitt vielleicht überschreiben, dass wir hier das Zeugnis der Übereinstimmung haben. Und zwar erstens das Übereinstimmen in dem Handeln und in den Werken. Was der Vater tut, tut der Sohn. Also absolute Übereinstimmung in der Wirksamkeit. Der Herr leitet diesen Abschnitt ja auch wieder mit den Worten wahrlich, wahrlich ein. Dieses Zeugnis finden wir sehr oft und es betont oder unterstreicht in besonderer Weise die Zuverlässigkeit dieser Aussage. Man könnte fast sagen, wahrlich, wahrlich ist vergleichbar oder könnte man fast vergleichen mit einer Art Eidesformel. Wahrlich, wahrlich, es geschehe, es stimmt, es ist so. Das ist der tiefere Sinn dieser Aussage. Und das betont der Herr hier und stellt das gleich an den Anfang. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Also absolute Übereinstimmung im allen Handeln. Und das finden wir auch an sehr vielen Stellen, dass es bestimmte Werke gibt, wo die drei Personen der Gottheit tätig sind. Zum Beispiel finden wir eine solche Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 10. Da haben wir den Willen Gottes des Vaters, die Ausführung durch den Sohn und das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das findet man tatsächlich an dieser Stelle zusammen. Es gibt auch noch andere Stellen, wo wir die Wirksamkeit der Gottheit zusammen genannt finden, wenn es um bestimmte Aufgaben und Dienste geht. Einmal auch, lasset uns Menschen machen. Wir finden auch da die Übereinstimmung in der Gottheit. Wir haben noch andere Beispiele. Wir sehen also, in der Schöpfung war die Gottheit beteiligt, aber besonders auch in dem Erlösungswerk. Der Vater hatte den Heilsplan, der Sohn führte ihn aus, der Heilige Geist bezeugt es heute. Gerade in der Erlösung, da ist es ein Werk der absoluten Übereinstimmung. In Vers 20 haben wir ein weiteres Zeugnis in dieser Gleichheit, und zwar im Blick auf das Wissen. Hier heißt es, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, auf das ihr euch wundert. Also hier war Übereinstimmung. Er wird euch noch größere Werke zeigen. Und diese größeren Werke sind wohl, darf man annehmen, der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus und dann das herrliche Zeugnis, dass der Sohn in die Herrlichkeit des Himmels erhoben wurde. Das sind die noch größeren Werke, die damals noch nicht zu sehen waren. Heute sehen wir das. Denn der Herr wurde ja nicht nur Mensch, um für uns zu sterben, sondern auch, um später einen Platz als Mensch in der Herrlichkeit des Himmels einzunehmen. Davon redet das Wort Gottes an sehr vielen Stellen. Der Sohn also wird hier auch im Blick auf diese Tatsache auf die gleiche Stufe gestellt wie der Vater. Im 21. Vers haben wir dann ein weiteres Zeugnis. Hier kann man sagen, ist es die gleiche Kraft, die der Vater hat und die der Sohn hat. Also da sind gleiche Kraftwirkungen, die sich darin zeigen und bemerkbar machen, dass so wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, also macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Nun, kein Mensch kann einen Toten lebendig machen. Wenn es um Heilungen geht, dann könnte man vielleicht noch annehmen und sagen, ja, da gibt es ganz gewaltige Dinge, die heute schon vollbracht werden. Aber Tote lebendig machen, da muss der Mensch nun tatsächlich kapitulieren. Das geht über seine Kraft und Fähigkeit hinaus. Aber über eine solche Kraft verfügt Gott der Vater, und der Herr sagt, auch der Sohn hat diese Kraft, denn er hat Leben in sich selbst. Wir haben uns schon daran erinnert, Johannes sagt das auch am Anfang, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Es geht nicht nur um das rein natürliche Leben, sondern um das göttliche Leben, die Kraft des Lebens. Sie war in ihm. Darum auch die Aussage später in Evangelium Johannes 10, er hatte Macht, sein Leben zu geben, und er hatte auch sogar Macht, sein Leben zu nehmen. Also hier Übereinstimmung in der Kraftwirkung, und in Vers 22 haben wir Übereinstimmung in der Autorität. Also der Vater hat Autorität, der Sohn hat auch Autorität. Wir merken schon, wenn wir diese Verse hier so vor uns stellen und etwas überdenken, dass man tatsächlich mit dem oft angewandten menschlichen Beispiel das nicht klar machen kann, das Verhältnis Vater-Sohn. Wir gebrauchen das auch. Und nehmen dann dieses Beispiel, da ist der Vater, der sendet seinen Sohn, der Sohn übernimmt dann eine ganz gewaltige Aufgabe. Das sind schöne Beispiele, die vielleicht hier und da eine kleine Hilfe sind. Aber man kann dieses Beispiel streng genommen tatsächlich nicht anwenden auf den himmlischen Vater und den himmlischen Sohn. Das geht nicht. Da ist ein ganz anderes Verhältnis, wie im irdischen Leben zwischen einem Vater und einem Sohn besteht. Auch hier an dieser Stelle wird das deutlich. Denn gleich wie der Vater Tote auferweckt, und in der nächsten Aussage, denn der Vater richtet doch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben. Und dann kommt die nächste Aussage, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Also das Gericht, Gott verfügt über die Autorität und diese Autorität besitzt auch der Sohn. Wenn wir Vers 25 hinzunehmen, da wird die Autorität nun tatsächlich in Verbindung gebracht mit dem Sohn des Menschen. Also nicht nur mit dem Sohn Gottes, sondern auch mit dem Sohn des Menschen. Auch im Blick auf die Ehre, sie wird hier in Verbindung gebracht mit dem Vater und dem Sohn, auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also hier haben wir schon eine sehr ernste Belehrung, dass man da nicht unterscheiden kann zwischen die Ehre, die man dem Vater bringt und dem Sohn. Dass auch das steht in Übereinstimmung. Wir haben andere Aussagen, wo der Herr noch weiter geht und sagt, es ist streng genommen unmöglich, dem Vater die Ehre zu bringen, ohne den Sohn in Anspruch zu nehmen. Denn das ist der Durchgang, um Gott die Ehre zu geben. Also wir sehen also hier, dass es darum geht, den Vater zu ehren, aber auch den Sohn zu ehren. Darin besteht ja auch die besondere Ablehnung, die wir in seinem ersten Brief finden, wenn er zum Beispiel von dem Antichrist redet. Und da haben wir ja diese Aussage im zweiten Kapitel. Da spricht er von dem Geist des Antichristen. Und zwar in Vers 22, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 22. Wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist. Und dann kommt die Aussage, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also hier merken wir, da liegt eine entscheidende Aussage. Das wird auch in dem nächsten Satz wiederum unterstrichen, der wieder mit wahrlich, wahrlich eingeleitet wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Also hier kommt es darauf an, dass wir dem Wort glauben und dem glauben, der den Herrn gesandt hat. Mit anderen Worten, wir müssen an die göttliche Sendung des Sohnes glauben, davon hängt der Besitz des ewigen Lebens ab. Wir haben hier noch eine Aussage, die auch im ersten Johannesbrief wiederholt wird, und zwar, der ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. In 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 14 haben wir diese Aussage auch. Aber da wird mit dieser Feststellung auch noch etwas verbunden. Und wir sollten diese Stelle einmal lesen. Das ist gewiss sehr interessant, wie es Johannes hier an dieser Stelle ausdrückt. Und zwar 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 14. Ich lese mal von 13 ab. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, also hier wird tatsächlich von einer Überzeugung geredet, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Und warum? Weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Johannes will also mit anderen Worten sagen, den Beweis, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, wird sichtbar in der Geschwisterliebe. Ich sage Geschwisterliebe, weil es nicht nur darauf ankommt, die Brüder zu lieben, sondern eben die aus Gott geboren sind. Das sagt er ja an anderer Stelle. Also da liegt dann der Beweis. Man kann sehr leicht sagen, ich bin aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Und da fragt nun Johannes ja, wo ist der Beweis? Dann sagt er, wenn wir die Brüder, wenn wir die Geschwister lieben, wenn wir sie nicht lieben, dann muss man schon ein Fragezeichen setzen, ob es wirklich eine Erneuerung in unserem Leben gegeben hat. Johannes setzt sich ja in seinem ersten Brief mit dem praktischen Christentum auseinander. Glaubensgewissheit, die sich im praktischen Glaubensleben zeigen muss. Er kommt dann von dieser Aussage, aus dem Tod in das Leben hinübergegangen, zu der nächsten Aussage, die dann aber auch gar nicht so schwierig zu verstehen ist. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Nun, für manche wird diese Aussage etwas schwierig sein, aber aufgrund der vorhergehenden Aussage ist sie eigentlich sehr leicht. Denn wir sind ja aus dem Tode in das Leben hinübergegangen. Obwohl wir, die wir hier sitzen, nie gestorben sind. Wir haben ja immer gelebt. Seit der Geburt leben wir. Und trotzdem heißt es hier, wir sind aus dem Tode in das Leben hinübergegangen. Also muss hier unter dem Begriff Tod nicht das Gestorbensein zu verstehen sein, sondern der Zustand, in dem wir alle waren, in den wir streng genommen hineingeboren worden sind. Denn jeder Mensch, der heute geboren wird, natürlich, wir sagen, der hat jetzt Leben, aber nach dem göttlichen Urteil wird der in den Tod geboren. Er wird unter die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes geboren. Und er kann nur durch den Glauben, durch das wunderbare Erlösungswerk aus dem Tode in das Leben hinübergeführt werden. Ihr wart tot in Sünden und Übertretung. Wir kennen diese Stelle, brauchen Sie wohl hier jetzt nicht nachzulesen, die wir auch im Epheserbrief finden, wo die Stellung des Menschen beschrieben wird und damit natürlich auch die Unmöglichkeit. Ich denke, das sollten wir auch sehen. Es gibt zwei Darstellungen, die werden oft etwas verwechselt. Wir haben zum Beispiel im Römerbrief den Menschen als Sünder in der Verantwortlichkeit vor Gott. Und weil er als Sünder verantwortlich ist, muss er etwas tun. Sonst kann sich nichts ändern in seinem Leben. Im Epheserbrief haben wir eine andere Stellung. Da haben wir nicht Sünder vor Gott, sondern Tote vor Gott. Und mit Toten kann man nichts anfangen. Darum wird im Epheserbrief nicht so sehr das gezeigt, was wir tun mussten, sondern was Gott tun musste und auch getan hat. Und zwar lebendig gemacht. Denn er hat uns, ohne unser Zutun, mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns sogar mit ihm auferweckt. Er hat uns sogar mit ihm versetzt in die Himmelswelt. Denn im Epheserbrief haben wir tatsächlich das Werk Gottes, was er tut, selbst im Blick auf die Werke, damit wir wandeln sollen in den Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Da sehen wir also, hier wird Gott als die entscheidende Person gesehen, die alles letztlich wirkt. Warum? Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist das hohe Ziel Gottes, auch im Leben der Gläubigen. Im Römerbrief, sagte schon, haben wir eine etwas andere Darstellung. Da heißt es nicht, ihr wart tot oder seid tot und könnt nichts tun, müsst warten, bis etwas getan wird. Sondern da heißt es, ihr seid Sünder und ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst etwas tun, eine bewusste Entscheidung, und dann werdet ihr umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Ich denke, wir sollten auch schon darauf achten, dass in jedem Brief auch die Dinge von einer anderen Seite aus betrachtet werden. Darum muss man auch immer etwas vorsichtig sein, wenn man irgendwo so eine Stelle hernimmt. Das kann oft etwas Schwierigkeiten geben. Die müssen auch etwas übereinstimmen. Nun, hier heißt es, dass der Sohn Gottes Menschen lebendig macht. Die Toten hören die Stimme Gottes. Nun, die Toten sind alle Menschen, nicht die Gestorbenen. Die hören die Stimme auch einmal. Aber das kommt später. Das steht in Vers 27 oder 28. Hier geht es zunächst um die Lebendtoten. Alle Menschen, die leben, sind tot. Keine Beziehung zu Gott. Dieser, mein Sohn, war tot. Wir kennen das schöne Gleichnis vom verlorenen Sohn. Nachdem er zurückgekehrt war, da war der andere Sohn doch sehr ungehalten, dass da so viel Aufwand gemacht wurde über den, der da alles verprasst hat. Kann man auch verstehen. Und dann gibt der Vater ein herrliches Zeugnis. Dieser, mein Sohn, war tot und jetzt lebt er. Das heißt, wir hatten keine Beziehung mehr. Da war kein Verhältnis mehr. Und genau das will an dieser Stelle der Begriff Tod sein. Zwischen dem natürlichen Menschen und Gott besteht kein Verhältnis mehr. Das Verhältnis ist unterbrochen worden durch die Sünde. Aber durch das Erlösungswerk, durch die Annahme des Herrn kommt es. Er war verloren und ist jetzt wieder gerettet. Das ist die Wirksamkeit Gottes, dass die Stunde kommt und ist jetzt. Und sie ist immer noch. Als der Jesus diese Worte sprach, war das vor rund 2000 Jahren. Da war die Stunde. Und die Stunde ist immer noch. Und zwar die wunderbare Stunde des Heils. Aber wir merken schon, Gott hat etwas andere Zeitbegriffe wie wir. Diese Stunde, wo die Stimme des Sohnes Gottes gehört wird, verkündigt wird, bezeugt wird, ist immer. Also die dauert schon fast 2000 Jahre. Da können Menschen die Stimme hören, können sie annehmen und können in den Genuss des göttlichen Lebens kommen. Denn gleich wie der Vater Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne gegeben, Leben zu haben in sich selbst, und er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wir haben hier zwei ganz entscheidende Wahrheiten. Erstens, der Sohn gibt Leben, genauso wie der Vater Leben. Und das ist göttliches Leben. Zweitens, der Vater hat dem Sohn das ganze Gericht übergeben. Also er hat ihm die Vollmacht gegeben, und da haben wir jetzt einen anderen Titel. Da wird nicht mehr vom Sohn Gottes geredet, sondern vom Sohn des Menschen. Da liegt ein kleiner Unterschied, denn mit jedem Namen ist auch eine andere Stellung verbunden. Und hier wird ganz klar bezeugt, dass Gott die ganze Gewalt, Macht und auch die Gerichtbarkeit einem Menschen übergeben hat, dem verherrlichten Menschensohn. Das war eine Wahrheit oder Aussage, die wir auch schon im Alten Testament finden. Nun, wir werden heute Abend dann noch darauf zurückkommen. Es ist eine besonders wichtige Aussage, denn sie steht letztlich auch etwas in Verbindung mit der Erschaffung des Menschen. Gott hatte mit den Menschen, um es nur abschließend zu sagen, ganz große Pläne. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Und da waren sehr große Pläne und Gedanken mit verbunden. Und diese Pläne sind und konnten nicht in Erfüllung gehen, weil der Mensch gesündigt hat. Man könnte dann in diesem Sinne sogar jetzt den Einwand machen, der wird sogar gemacht, indem man behauptet, also hat Gott sich verkalkuliert. Ich sage es einmal ganz extrem. Aber die Bibel sagt, das stimmt nicht. Gott hat sich nie verkalkuliert. Es wird ein Mensch kommen, der tut das. Was der erste Mensch nicht getan hat, das tut der zweite Mensch. In jedem Fall ist es ein Mensch. Und das sind die wunderbaren Belehrungen, die wir auch schon im Alten Testament finden. Darum auch die bekannte Frage, die wir in Psalm 8 finden. Was ist der Mensch und des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Hier wird von zwei Personen geredet. Was ist der Mensch und was ist des Menschen Sohn? Also diese zwei Personen werden hier zusammen genannt. Und wenn man den Hebräerbrief hinzunimmt und andere Stellen, dann finden wir die Antwort da wieder, dass tatsächlich der Mensch durch den Menschensohn dann in die ursprünglich von Gott vorgesehene Stellung gebracht wird. Tatsächlich als Herrscher oder Mitherrscher in der zukünftigen Ewigkeit. Also Gott kommt zu seinem Ziel. Also er hat sich nie verkalkuliert. Das dürfen wir mit Bestimmtheit sagen. Denn Gott hat alles das durch seinen Sohn zur Ausführung gebracht und wird es zur Ausführung bringen. Nun, wenn wir noch einmal hier zurückschauen auf diesen Abschnitt, der Herr bezeugt seine Gottheit. Und von dieser Wahrheit hängt alles ab. Darum dürfen, müssen wir auch mit Recht sagen, wer die Gottheit Jesu Christi leugnet, leugnet die gesamte göttliche Offenbarung und macht damit den christlichen Glauben zu einer total wertlosen Religion. Das müssen wir festhalten. Von daher kann man überhaupt nicht verstehen, dass es sogenannte liberale Theologen in der Christenheit gibt. Undenkbar. Sie zerstören den christlichen Glauben. Also, ich denke, das dient auch wirklich zu unserer Belehrung und Ermunterung.